Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer Autorin aus den USA, die Millionen, vor allem junger Leserinnen, begeistert mit ihrer Heldin Daphne Bridgerton. Und jetzt klingelt's vermutlich auch bei nicht lesenden Menschen, die aber die sensationell erfolgreiche Netflix-Serie verfolgt haben. Romance, satt und super sexy im alten aristokratischen England. Und erdacht hat sich diesen Stoff Julia Quinn. Vor über 20 Jahren erschien ihr erster Bridgerton-Roman. Kürzlich war die Schriftstellerin in Deutschland und klar wollten wir sie treffen. Wir eröffnen die Ballsaison mit Julia Quinn in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Schon die Bücher waren Bestseller weltweit, aber dann hat eine Netflix-Serie diesen Erfolg noch vervielfacht. Von Bridgerton nämlich. Mehr als 600 Millionen Aufrufe wurden für die nunmehr 6 Staffeln gezählt und es werden mit Sicherheit noch 3 dazukommen, denn alles basiert auf den insgesamt 9 Bridgerton-Romanen, die Julia Quinn geschrieben hat. Die US-Amerikanerin, die allerdings mehr im historischen England zu Hause ist, denn dort spielen der Duke und ich. Wie verführt man einen Lord oder Penelopes pikantes Geheimnis? So heißen die Romane und sie sind ziemlich genau so, wie sie klingen. Romance pur, aber modern, feministisch und extrem sexy. Hallo, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Julia Quinn. Welcome, Julia Quinn.
Thank you. I'm so happy to be here.
Wie wir hören, ist die bezaubernde Bestsellerautorin Julia Quinn aus den USA in unserem alten Europa eingetroffen und Gerüchte besagen, dass ihr Ballkleid von Prada mit dutzenden Diamanten geschmückt ist. So ungefähr, Mrs. Quinn, würde Lady Whistledown, die allgegenwärtige Klatschkolumnistin aus Bridgerton, vielleicht ihre Ankunft bei uns beschreiben. Sagen Sie, was haben Sie standesgemäßes eingepackt?
Nothing like that. I'm here in my handy wool turtleneck and my comfortable pants and my sneakers. And I'm very happy.
Nichts derartiges. Ich bin hier in meinem praktischen Wollpullover mit Rollkragen, mit meinen praktischen Hosen und Turnschuhen. Aber ich bin sehr glücklich.
Es gibt neben der Bridgerton-Reihe mehr als ein Dutzend weitere Romane von Ihnen, Mrs. Quinn. Es sind alles sogenannte Regency-Romane. Das ist ein eigenes Romance-Genre geworden, benannt nach der relativ kurzen historischen Zeitspanne von 1811 bis 1820 in England. Und ja, Lady Whistledown gehört auch dazu mit ihrem Stil. Was hat Sie so sehr an dieser Zeit gereizt? Was fasziniert?
Well, I should say that some of my books actually are set a little bit outside that, but they're roughly near that. And
ja, vielleicht sollte ich sagen, dass einige meiner Bücher ein bisschen außerhalb dieser Zeitspanne spielen, aber so ungefähr in dem Zeitraum haut das schon hin. Ja, warum ich diese Zeitspanne so mag, das liegt auch daran, dass das Sachen sind, die ich selber gerne gelesen habe. Also zum Beispiel die Bücher von Georgette Heyer, die in den 1940er und 50er Jahren geschrieben hat. Und natürlich Bücher von Jane Austen. Allerdings war es für sie natürlich etwas Zeitgenössisches. Sie hat ja selbst in dieser Zeit gelebt oder vielleicht sogar noch ein bisschen vor der Regency-Ära. Aber einer der Gründe, warum ich es mochte, ist auch der, warum diese Romane heute noch so populär sind. Das ist nämlich diese Art Märchencharakter, den man deshalb haben kann, weil es gerade weit genug weg ist, um das zu erlauben. Also, dass man auch Dinge darstellen kann, die heutzutage gar nicht mehr funktionieren würden. Dass man den Plot so drehen kann mit bestimmten Wendungen, die heute nicht funktionieren würden, wenn man zum Beispiel einfach ein Telefon hätte. Also ein Buch basiert darauf, wenn man die Möglichkeit hätte, zwischendurch mal anzurufen, dann würde alles zusammenbrechen. Also es ist sozusagen eine Zeitspanne, die weit genug weg ist, um solche Dinge zu erlauben, aber auch modern genug, um eine Verbindung herstellen zu können. Es ist nicht das Mittelalter, wo die Mythen überwogen haben, die Menschen ständig in die Kirche gerannt sind, alles religiös und mythologisch war. Also es ging darum, etwas zu finden, das vielleicht ein bisschen moderner war, also ein ganz enger Bereich.
Thought in ways that are fundamentally more modern. So it's a sweet spot.
Jetzt haben Sie Jane Austen schon genannt, auf Georgette Heyer kommen wir noch zu sprechen. Historisch charakterisiert man die Regency-Zeit als Umbruchszeit, so große Veränderungen durch die industrielle Revolution in der Architektur, der Kunst, der gesellschaftlichen Stile und Moden. Es gibt eine Menge solcher Details in ihren Romanen. Wie haben Sie sich denn selbst dieser Zeit genähert?
You know, I think that as a writer, the Regency period just fit very nicely for me.
Also ich glaube, als Autorin passte diese Zeit sehr gut zu mir. Das ist ja diese Betonung auf den Dialogen, wenn die Bewerber kommen, wenn man sich gegenseitig in Konversationen verstrickt. Diese Kunst der Konversation, das ist schon eher meine Stärke, also der Dialog. Ich bin nicht so sehr die große Beschreiberin. Und ich glaube auch nicht, dass ich die allerbesten Plot-Ideen immer habe. Also wenn ich einen Krimi schreiben würde, dann wüsste man wahrscheinlich von Anfang an, wer den Mord begangen hätte. Also ich denke, diese Zeitspanne passte einfach zu meinen Fähigkeiten. Ich wollte diese kleine Welt also nehmen und deren Grenzen ein wenig ausweiten, ohne sie wirklich zu durchbrechen.
I don't know, I just very much enjoy figuring out how to take this little world and stretch the boundaries without actually breaking them.
Jetzt haben Sie den Namen Georgette Heyer schon erwähnt, Mrs. Quinn, an ihr, der berühmten Engländerin, die in den 1940er Jahren geschrieben hat und bis heute auch sehr populär ist, lobt man so die historische Präzision. Die Stoffe, die bleiben eher trivial, sind so brave Herz-Schmerz-Geschichte. Am Ende kriegt die Grete ihren Hans. Ihr Regency-Stil, Mrs. Quinn, ist nun völlig anderer. Bei Ihnen sind die Frauen die stärksten Charaktere mit spitzer Zunge. Witzige kleine Feministinnen sind das und auch erotisch voll emanzipiert. Es ist so explicit sex all the way bei den heißen Sexszenen. Da denkt man nur noch ans alte England, wenn das Mieder dann vielleicht mal klemmt. Wie haben Sie denn diese besondere moderne Form dieses Erzählen entwickelt?
Well, I wouldn't say I'm the one who developed it. I mean, there were a lot of authors between Georgette Heyer and me who.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das entwickelt habe. Also zwischen Georgette Heyer und mir gab es schon noch einige AutorInnen, die da irgendwie in die Richtung was geschrieben haben. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt eine besonders pikant schreibende Autorin bin. Also ich im Vergleich zu einigen anderen würde ich mich sogar als ziemlich zahm bezeichnen. Aber ich denke, das hat etwas mit der Ära zu tun, mit der Zeit, in der ich jetzt schreibe. Also Georgette Heyer hat halt Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Da war die Zeit eine völlig andere als heutzutage. Und wenn man historische Romane schreibt, dann macht man das ja immer für das aktuelle, moderne Publikum. Und das hat man dann auch beim Schreiben im Kopf. Und dieses Publikum spiegelt sich dann auch in den historischen Romanen eher wieder als vielleicht diese Geschichtsstunden.
If you are writing historical fiction and not a history lesson.
Aber auch die Familienkonstellation ist eigentlich modern und sehr außergewöhnlich für die Zeit. Daphne Bridgerton hat doch 7 Geschwister, ihre Mutter ist Witwe und eine alleinerziehende Frau und das managt sie ganz großartig. Ist das auch eine kleine Hommage an die vielen Mütter unserer Zeit, die so zurechtkommen müssen, Mrs. Quinn?
I'm not sure it was intended to be an homage, but certainly. If it does honor all these women.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich mit der Absicht geschrieben habe, es eine Hommage sein zu lassen, aber wenn es diese Leute ehrt und einem guten Licht zeigt, also nicht nur die Frauen, die alleinerziehend sind, sondern auch Männer, die sich alleinerziehend durchschlagen, dann freut mich das. Also Familien gibt es in allen Varianten und ich denke, das sollte man auch würdigen. Wichtig daran ist ja in der Geschichte, dass es hier einen Elternteil gibt, das sich sicher ist und das auch durchsetzen möchte, dass die eigenen Kinder in der Lage sind, aus Liebe zu heiraten. Und da sieht man, dass diese Familie durchaus privilegiert ist. Die Bridgertons haben einen guten gesellschaftlichen Stand. Sie können es sich finanziell leisten. Und überhaupt können sie es sich leisten, dass ihre Kinder sozusagen nicht aus finanziellen Gründen heiraten. Das war bei vielen Frauen damals sehr anders. Um überhaupt am Leben bleiben zu können, mussten sie aus finanziellen Gründen heiraten. Denn wenn man nicht geheiratet hat als Frau damals, dann hat man sich praktisch selbst verurteilt zu einem harten Leben allein als alte Jungfer, die ihren Verwandten auf der Tasche legt und deren Gunst ausgeliefert ist, komplett machtlos. Also die Tatsache, dass sie ihre Kinder ermutigen kann, das zu tun, aus Liebe zu heiraten, ist ein Zeichen ihres Privilegs.
So the fact that she is able to encourage her children to do this is a sign of their privilege.
Stichwort moderne Zeit, Mrs. Quinn. Hier gibt es eine Sache, die bei den Verfilmungen ja förmlich ins Auge springt, in der Bridgerton-TV-Serie. Da herrscht nämlich das Prinzip des Colorblind Casting, der sogenannten farbenblinden Besetzung. Heißt, Charaktere in allen Hautfarben, schwarze, kreolische, asiatische gibt es. Sie, Mrs. Quinn, haben an der Serie auch mitgearbeitet. Wie finden Sie denn diesen, ja, doch spektakulären Schritt historisch korrekt? Ist das ja definitiv nicht.
No. I think it's important to remember that London at that time was very diverse.
Ja, also ich denke, es ist wichtig, daran zu erinnern, dass London damals schon relativ divers war. Natürlich nicht in den obersten Gesellschaftsschichten, so wie das in der Serie gezeigt wird. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mit dem Casting nichts zu tun hatte. Ich liebe es, wie es gelaufen ist, aber ich kann mir das nicht selbst anrechnen. Außerdem muss man dazu sagen, dass es nicht wirklich colorblind Casting war. Denn wenn es colorblind, also farbenblindes Casting gewesen wäre, dann wäre es ja völlig egal gewesen, wen man für welche Rolle nimmt. Dann hätten auch die einzelnen Familienmitglieder unterschiedliche Hautfarben haben können. So war es ja nicht. Man nennt es dann color-conscious Casting, also bewusstes Casting. Das heißt, es ist schon inklusiver, als es normalerweise gewesen wäre. Aber man hat trotzdem noch die Hautfarben für die einzelnen Rollen im Kopf. Also, als klar wurde, dass ich mit der Firma Sunderland zusammenarbeiten würde, war schon klar, dass das diverser werden würde, wie sie das sonst auch so machen. Also ich dachte schon, entweder wirklich colorblind oder dass sie einen komplett anderen Plot machen, dass sie historisch relevante Themen noch mit reinnehmen. Aber was dann dabei herausgekommen ist, war etwas völlig anderes, nämlich diese Art alternatives Universum, eigentlich eine andere Welt. Es gab ja schon Gerüchte darüber, dass die Königin Charlotte selbst afrikanisches Blut hatte, afrikanische Vorfahren irgendwann einmal. Aber wie das nun genau aussah und dass sie jetzt wirklich so eine ja eindeutig gemischtrassige Person war, wie in der Serie natürlich nicht. Was also passiert ist, man hat die Geschichte etwas verändert, man hat etwas Neues geschaffen dadurch und das ist großartig, das finde ich sehr schön. Es ist nicht historisch akkurat, aber es hat eine Welt geschaffen, in der viele sich sehen können, viele unterschiedliche Menschen sich sehen können und eine Geschichte eben mit einem glücklichen Ende. Man sieht sich in einer Welt, die ein glückliches Ende hat. Dazu muss man auch noch sagen, dass die anderen Bücher, die Bücher über die Zeit, die ich geschrieben habe, ja auch nicht oder die andere geschrieben haben, auch nicht ganz korrekt sind, in denen alle weiß sind. Da gibt es dann andere Menge, da gibt es auch vieles falsch. Es ist nicht so, dass da ständig 100 Dukes rumgelaufen sind, die alle jung sind, alle unter 30, alle schön aussehen und keiner von ihnen Syphilis hat. Das ist einfach nicht wahr.
100 Dukes running around and they were all handsome. And they were all 30 years old, and they all had straight teeth, and none of them had syphilis. And that's just not true.
Da haben Sie jetzt aber wirklich einen richtig guten Punkt. Das ist wirklich nicht korrekt. Aber wenn Sie damals die Bridgerton-Romane auch so geschrieben hätten, Julia Quinn, dann hätte Ihr Verleger doch gesagt, Julia, tickst du noch richtig?
They probably would have. You know, it wasn't something that people were doing then.
Ja, das hätten sie wahrscheinlich gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich die richtige Person gewesen wäre, um diese Bücher zu schreiben, um das so zu schreiben. Man muss ja auch bedenken, dass das Fernsehen und Bücher zwei völlig unterschiedliche Medien sind. Also was in so einer Show funktioniert, funktioniert in einem Buch vielleicht überhaupt nicht und andersrum. Und man schreibt so ein Buch ja auch vollkommen allein auf sich gestellt, wohingegen eine Fernsehproduktion ein kollektives Ereignis ist. Da kommen ganz viele Leute zusammen. Und das ist ja auch so, dass dann vor und hinter der Kamera Leute aus allen möglichen Hautfarben und kulturellen Hintergründen sind, also sehr divers. Und auch der Writers' Room, also da, wo die Autorinnen sich überlegen, wie es weitergeht. Ja, ich sage Autorinnen, also es sind wirklich mehrheitlich Frauen. Ansonsten ist es aber sehr divers. In der zweiten Staffel ist es zum Beispiel so gewesen, dass die Hauptfigur aus Indien kommt und dass wir auch unter den Autorinnen Frauen hatten, die aus Indien gekommen sind und dann ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen konnten. Also, was ich mache, ist, dass ich vielleicht ein bisschen versuche, ja, inklusiver zu schreiben, aber nicht jetzt sozusagen deren Geschichten zu erzählen. Dagegen versuche ich aber Autoren, die aus Minderheiten kommen oder aus anderen kulturellen Hintergründen, eher ein bisschen zu pushen, nach vorne zu bringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, beziehungsweise sie bekannter zu machen, eher sie bekannter zu machen, als deren Geschichte zu erzählen.
Interviewers, and so I try to lift them up that way, rather than trying to write the stories for them.
Jedenfalls hat diese Entscheidung zum immensen Erfolg der Serie beigetragen, die Bridgerton-Romane. Sie stehen aber auch inmitten eines gigantischen Romance-Book-Booms der letzten Jahre. Und Sie, Mrs. Quinn, sind jetzt Jahrgang 1974, waren Mitte 20, als Sie die ersten Bridgerton-Romane veröffentlichten. Und jetzt beschert so seit circa 10 Jahren eine ganze Heerschar junger Romance-Autorinnen ihren Verlagen gewaltige Gewinne. Der Bedarf scheint enorm. Wie erklären Sie sich denn diese Entwicklung?
I would disagree with you a little bit. When I started writing, romance was huge.
Ja, es gibt eine Sache, da bin ich nicht ganz so einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben. Also als ich anfing zu schreiben, da waren diese Romanzen doch schon riesig. Das war ganz schön beliebt. Und das war sogar das größte Genre in den USA. Da hieß es immer, ja, die Romanautoren, die diese Liebesromanzen schreiben, die zahlen für die Lyriker, weil deren Bücher sich nicht verkaufen. Es war allerdings versteckter. Also das spielte sich dann eher im hinteren Teil des Buchladens ab und die Cover waren irgendwie kitschig und das war so ein bisschen nischiger und man hat sich damit nicht so offen gezeigt. Jetzt ist das ganz anders. Jetzt sind die Bücher vorne besser positioniert und die Leute halten ihr Buch stolz nach oben. Warum das so ist, ja, da fragt man sich. Aber ich denke, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es jetzt diese Online-Buchforen gibt, bei denen man sich über Bücher, das, was man gelesen hat, austauschen kann, wo die Leute dann eben auch für diese Bücher ihre Begeisterung teilen können. Als ich auf dem College war, da kannte ich niemanden, der sonst solche Liebesromane gelesen hat oder irgendwo gewusst hätte, wo ich Rezensionen finde. Also das war überhaupt nicht der Fall. Und jetzt ist das möglich, jetzt ist das ein Ding und das ist toll. Natürlich werde ich mit meinen Büchern keinen Nobelpreis gewinnen. Das ist auch überhaupt nicht meine Absicht. Meine Absicht ist aber, gut zu schreiben und ein gutes Ende zu produzieren. Und damit ändere ich vielleicht nicht die Welt, aber ich verbessere doch den Nachmittag von einigen Leuten. Und das hat auch einen Wert.
And I think there's value in that.
Dankeschön, Mrs. Quinn, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Thank you, Julia Quinn, for being with us.
Dankeschön.
Und die Bücher, die Bridgerton-Romane von Julia Quinn und viele andere sind im HarperCollins Verlag auf Deutsch erschienen, alle auch im Taschenbuch. Unser Gespräch mit Julia Quinn haben wir vor einigen Tagen geführt. Übersetzt hat es Mareihe Amir, auch ihr besten Dank. Lesart von Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt eine Autorin kennenlernen, die in ihrer Heimat zu den wichtigen literarischen Stimmen gezählt wird, bei uns aber nur wenig bekannt ist. Djerba Cego. Sie ist Italienerin mit somalischen Wurzeln, 50 Jahre alt und nun durch den Buchmessen-Gastlandauftritt Italiens ist erstmals ein Roman und gleich der neueste von ihr ins Deutsche übersetzt worden. Cassandra in Mogadischu heißt er. Erzählt wird die Geschichte einer migrantischen Familie. Unser Autor Holger Heimann hat die Italienerin in ihrer Heimatstadt Rom getroffen.
Es ist sonnig und warm in Rom Anfang Oktober. Djerba Cego trägt eine riesige Sonnenbrille, dazu einen großen auffälligen Ohrring mit den Konturen von Afrika. Sie kommt einige Minuten zu spät, aber ohne Eile in den lauschigen Garten des berühmten Cafés Neci, der einst Pasolinis Lieblingskneipe, im trendigen Stadtteil Pigneto. Die sehr präsent wirkende Schriftstellerin hat hier einige Jahre gelebt, bevor die Gegend schick wurde und sie weggezogen ist. Djerba Cego wurde 1974 in Rom geboren. Ihre Eltern sind Flüchtlinge aus Somalia.
I have this feeling that I'm 100% Somali and 100% Italian.
Ich bin zu 100% Somalierin und zu 100% Italienerin. Aber meine Identität wird von der Stadt bestimmt, in der ich lebe. Das ist Rom. Es ist eine Stadt mit verschiedenen historischen Schichten. Für viele ist Rom eine Stadt voller touristischer Sehenswürdigkeiten. Für mich ist es eine Stadt, in der sich Wege kreuzen. Viele Menschen kamen wie meine Eltern hierher und haben ihre Geschichten geteilt. Identitäten haben sich vermischt. Ich sehe Rom als einen Spiegel der kolonialen und postkolonialen Beziehung zwischen Italien und Somalia.
Of this relationship between Italy and Somalia.
In ihrem aktuellen Roman Cassandra in Mogadischu erzählt sie davon, wie Kolonialismus, Diktatur und Bürgerkrieg das Zusammenleben einer Familie zerstören. Wie diese Familie zerrissen und in alle Weltgegenden verstreut wird. Es ist Djerba Cegos eigene Familie, es ist ihre eigene Geschichte. Sie fasst Schmerzen und Leid im Bild einer Krankheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Djerba heißt auf Somali buchstäblich Krankheit. Jedes Wörterbuch liefert diese Übersetzung. Doch für uns ist Djerba ein weiter gefasstes Wort. Es benennt unsere Verletzungen, unseren Schmerz, unseren posttraumatischen kriegsbedingten Stress. Djerba ist unser gebrochenes Herz, unser Leben auf der Kippe zwischen Hölle und Gegenwart.
Ursprünglich wollte Icheva Shego nur einen Artikel über ein gescheitertes Interview mit ihrer Mutter verfassen. Diese wurde Anfang der 90er Jahre während eines Aufenthalts in Somalia vom Bürgerkrieg verschluckt. 2 Jahre blieb die Rumpf-Familie in Rom ohne Lebenszeichen von der Frau, die nach ihrer glücklichen Rückkehr nur ungern von ihren Erlebnissen sprach. Der geplante Artikel über das Schweigen ihrer Mutter, das die energische Autorin mühsam aufgebrochen hat, wuchs sich zum Roman aus. Ein Buch, das schildert, wie beschwerlich es ist, von den eigenen Kriegserfahrungen zu erzählen und was der Krieg aus den Menschen macht.
When I became a writer for real, I understand that I have a mission.
Als ich Schriftstellerin wurde, habe ich begriffen, dass es meine Mission ist, die ganze verborgene Geschichte zu erzählen. Also die große Geschichte, das heißt Kolonialismus, Migration und auch die verborgene Geschichte meiner Familie. Wir reden zwar viel über den Krieg, aber wir bleiben meist an der Oberfläche. Traumata sind nichts, worüber man gern spricht. Für mich war es sehr befreiend, dieses Buch zu schreiben. Ich hoffe, dass es für andere Menschen nützlich ist.
Die Gewaltgeschichte Somalias und die Beziehung zu Italien, Krieg und Flucht, aber auch der Wunsch nach Zusammenhalt und Nähe, das sind die Stoffe dieser Schriftstellerin von Anfang an. Sich als schwarze Autorin mit kaum beachteten Themen durchzusetzen, war eine enorme Herausforderung. Die selbstbewusste Icheva Shego hat es geschafft, auch weil sich Italien verändert hat.
Ich spreche viel über Rassismus. Ich erinnere mich gut, wie rassistisch das Land früher war. Als meine Eltern nach Italien kamen, waren wir die einzigen Schwarzen in unserer Siedlung. Auch in der Schule war ich die einzige Schwarze. Sie haben mir das N-Wort hinterhergerufen. Das war schrecklich. Aber das Land ist nicht mehr dasselbe. Die Zahl der Migranten hat immer weiter zugenommen. Die Gesellschaft wurde multikulturell und diverser. Natürlich gibt es Rassismus, aber es gibt heute auch Antirassismus.
And of course there is racism. But there is anti-racism now.
Wie sie Italien und die Welt von heute sieht, notiert Icheva Shego seit kurzem in einer wöchentlichen Kolumne in der bekannten Tageszeitung La Stampa. Es freut sie, als Kolumnistin ein breites Publikum für ihre Themen zu erreichen. Aber zufrieden ist sie nicht.
It cost me 20 years, you know.
Es hat mich 20 Jahre gekostet. Ich habe jetzt diese Kolumne, das ist okay. Aber es ist spät, nicht für mich. Aber für das Land.
It's late, not for me, but it's late for the country.
Resignativ hört sich die temperamentvolle Frau nicht an, vielmehr entschlossen und kämpferisch. Für Icheva Shego gibt es noch viel zu tun.
Icheva Shego, die Schriftstellerin aus Italien, ein Porträt. Ihr Roman Cassandra in Mogadischu ist jetzt auf Deutsch im S. Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Ein literarisches Debüt wollen wir uns anschauen. Eine Novelle von Jonathan Guggenberger, ein Berliner Journalist ist das, ebenso wie sein Held in Opferkunst. So der Titel des Buches, das für uns Ingo Arendt gelesen hat. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Der Titel klingt irgendwie schillernd, bedrohlich. Was ist denn damit gemeint mit Opferkunst?
Ja, da nehmen wir jetzt das Ende des Buches schon vorweg, lieber Joachim Scholl. Es handelt sich nicht um die Selbstverbrennung, nichts weniger als die Selbstverbrennung eines Performance-Künstlers aus dem Berliner Kunstmilieu. Der Mann heißt Aaron Geldof, natürlich nicht zufällig, ein Wink mit dem Zaunfall auf den Kunstaktivisten Bob Geldof. Und dieser Aaron Geldof, der hat nach dem, so eine Figur aus dem Berliner Kunstmilieu, so ein bisschen zwischen Opportunismus und Widerstand hin und her changierend. Und der hat es entdeckt nach dem 7. Oktober 2023, also dem brutalen Überfall der Hamas auf die israelischen Bürger, das entdeckt er seine jüdische Herkunft wieder und hat und denkt, ah, das ist eine prima Gelegenheit, mit dieser wiederentdeckten jüdischen Herkunft den aus seiner Sicht Genozid der Israelis an der Bevölkerung in Gaza anzuklagen, und verbrennt sich selbst auf der Kunstbiennale von Venedig in diesem April 2024. Es handelt sich also insgesamt um ein Buch, das den Antisemitismus im Kunstfeld behandelt.
Jetzt haben wir hoffentlich nicht die Pointe schon vorweggenommen, darauf läuft es zu, aber was für eine Geschichte entwickelt denn Guggenberger aus diesem Stoff?
Ja, also er will natürlich, und das kann man auch an vielen Artikeln sehen, die er vorher als Journalist geschrieben hat, obwohl man natürlich nicht von dem Autor umstandslos aufs Werk schließen soll. Aber er will dieser Verwirrung der Geisteshaltung aus seiner Sicht auf dem beikommen und hat deswegen die literarische Perspektive eines Ich-Erzählers gewählt. Und wir treffen jetzt auf den jungen Journalisten Enzo Bamberger, ein junger Mann, den es von der fränkischen Provinz nach Berlin verschlagen hat. Über den Umweg der UdK ist er im Journalismus gelandet. Den Namen hat ihm sein Chefredakteur verpasst. Er meinte, du brauchst etwas jüdisches Flair. Und der taumelt nun durch dieses Kunstmilieu in seinem, wie es im Text heißt, Leisure Life zwischen Potsdamer Straße und Berghain und freundet sich eben mit diesem Aaron Geldof, mit diesem Performance-Künstler an. Und in seiner publizistischen Haltung steigert sich dieser Enzo Bamberger so in einen Hass auf ein Deutschland, das wegen der übertriebenen Reaktion auf die Israel-Kritik immer aus seiner Sicht repressiver und faschistoider wird.
Mein Heikler geht es ja nimmer so nach meinem Eindruck. Also pro-Palästina, anti-Israel, Antisemitismus und das Ganze sozusagen noch im Kunstmilieu. Was für eine Form findet der Autor denn für so ein Szenario?
Ja, also für so eine explosive Mischung hat er doch tatsächlich das Genre der Novelle gewählt. Und
die unerhörte Begebenheit.
Die unerhörte Begebenheit. Diese unerhörte Begebenheit oder auch der Falke, der ja eigentlich für die Novelle so typisch ist, dieser wiederkehrende Symbol oder Gegenstand, in dem sich sozusagen die ganze Essenz der Geschichte verkörpert, den gibt's auch, nämlich in Form von besonders langen Fingernägeln, die dem Journalisten Enzo Bamberger immer in besonders heiklen Situationen auftauchen, wenn es um Aaron geht. Und er denkt, oh, ist da irgendeine Verschwörung im Spiel? Und das ist natürlich so eine Anspielung auf eben diese Verschwörungstheorien. Das führt aber eigentlich nicht viel weiter. Meiner Ansicht nach ist diese Novelle eben letztendlich eine Burleske auf Speed, eine vollkommen karikaturhafte Groteske, mit wo eine verrückte Geschichte die andere jagt.
Und so liest sie sich dann auch, ja? Also
das liest sich sehr rasant und burlesk, auch im Sarkasmus der Protagonisten und sehr unterhaltsam. Letztendlich krankt es aber irgendwie an einem zu viel an Klischees, auch kaum kamouflierten Klischees, die er in diese Novelle hineinpackt. Also da gibt's die NS-belastete Kunstsammlung Flick aus dem Museum Hamburger Bahnhof. Es gibt einen MeToo-geplagten Berliner Skandalgaleristen. Es gibt die Protestbewegung oder Boykottbewegung Strike Germany, die hier den Laden ja eine Zeit lang ganz den aufgemischt hat. Die aufgedrehte Kulturstaatsministerin. Dafür, dass er eben auch eine Ich-Perspektive wählt, ist dieser Enzo Bamberger eigentlich ein bisschen widerspruchsfrei entwickelt. Also der denkt eigentlich nur in Stereotypen. Er spricht von der Schmierenkampagne der Springerpresse gegen die Documenta, vom scheinheiligen Erinnerungstheater, offizieller Gedenkfeiern oder Polizisten sind natürlich immer nur Robocops. Also das zieht das Ganze dann doch eben ein bisschen nach unten, würde ich sagen.
Danke Ihnen, Ingo Arendt, über Opferkunst. Die Novelle von Jonathan Guggenberger, jetzt von der Edition Tiamat, veröffentlicht mit 256 Seiten für 20 Euro. Mehr dazu wie immer unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun ist wieder Zeit für literarische Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute telefonieren wir nach Niedersachsen, nach Celle, wo Stefan Jakubik seine Buchhandlung Sternenkopf und Hübel betreibt und leitet. Guten Tag, willkommen Herr Jakubik.
Hallo Herr Scholl, freut mich sehr.
Ja, uns auch. Sagen Sie mal vorab aus Interesse, vor gut einer Woche wurde ja der Deutsche Buchpreis verliehen an Martina Hefter. Verkauft sich denn auch bei Ihnen jetzt der Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir so gut?
Oh ja, doch. Also der hat hier schon vorher viel Interesse gefunden, aber jetzt natürlich erst recht. Und wir haben schon etliche Exemplare verkauft. Auch einige Lesekreise haben sich dann gleich darauf gestürzt. Aber es gehen auch die anderen aus der Shortlist sehr gut. Also der Clemens Meyer, der so enttäuscht war, der läuft gut. Und dann aber erst recht der Markus Thielemann von Norden rollt ein Donner, auch wegen des Lokalkolorits. Der spielt ja quasi hier vor der Haustür.
Da sind wir auch schon bei Ihren Empfehlungen. Die sind nämlich auch ein bisschen vor der Haustür angesiedelt, obwohl die erste erstmal woanders hinführt, nämlich ins Hotel Paraiso. So heißt der Roman von Aresu Weitholz, der Autorin, die aus Niedersachsen stammt. Genau. Also, wer reist denn da anscheinend so schön an die Algarve?
Ja, die Frieda, eine Frau, die hat so eine, erlebt gerade eine Lebenskrise als Synchronsprecherin und sucht jetzt neue Orientierung und hat jetzt die Chance, an der Algarve ein Hotel einzuhüten, so in der Nebensaison. Also ungefähr jetzt oder Ende des Jahres über Weihnachten fährt sie dahin und und erlebt vor allem den Ozean, der da also durch sein Hintergrundrauschen ständig präsent ist in diesem Buch und hat dann auch so einige irritierende Erlebnisse und ja, genießt ansonsten die Einsamkeit dort mit dem Hund Otto und der Kühlschrank, den sie Silberrücken nennt, der spielt auch eine gewisse Rolle.
Und das ist toll?
Ja, das ist ganz, ganz wunderbar, nicht? Also sie schreibt da sehr einiges über das Thema Heimweh und Fernweh, was so ungefähr das Gleiche ist. Also Fernweh ist auch ja eine Sehnsucht zu einem Ort. Man weiß nur nicht genau, wo er ist. Und es geht eben auch so ein bisschen um die eigene Identität der Erzählerin, die sich fragt, wo sie herkommt und was sie eigentlich noch so alles will im Leben.
Hotel Paraíso, der Roman von Arezzo Weitholz, ist im Mare Verlag erschienen. Jetzt wechseln wir das Tempo, nämlich es geht buchstäblich Schlag auf Schlag im ersten Roman der noch ganz jungen US-Amerikanerin Rita Bullwinkle. Schlaglicht heißt das Buch, denn auch in deutscher Übersetzung, da wird richtig hart geboxt, ne?
Richtig. Ja, genau. Das Buch habe ich, auf das bin ich gekommen, so unter dem Eindruck der Olympischen Spiele. Und da habe ich mich schon immer gefragt, ja, warum tun sich das Menschen eigentlich an? Also, dass sie sich da entweder in die schmutzigen Fluten der Seine werfen oder dass sie dann gegeneinander kämpfen und boxen und gerade Frauen. Und warum tun die das eigentlich? Und hier geht es um 8 junge Frauen, so zwischen 15 und 18 Jahren. Die treffen sich in so einem abgewrackten Hotel in Reno, Nevada und kämpfen um den America's Daughters Cup. Und die Autorin beschreibt ganz wunderbar immer so entlang dieses Turnierverlaufs, was das für 8 Frauen sind oder 8 Mädchen und was die motiviert zu boxen und welche Sehnsüchte sie haben, welche Erwartungen sie ausgesetzt sind und was sie eigentlich so erreichen wollen im Leben. Ein ganz, ganz spannendes Buch, finde ich.
Das Romandebüt von Rita Bullwinkle. Jetzt auf Deutsch unter dem Titel Schlaglicht im Aufbau Verlag. Und zum Dritten noch etwas wirklich gebürtig Niedersächsisches, könnte man sagen. Direkt in Celle, nämlich wurde Mischa Kobmann geboren. Mehrere Romane gibt es von ihm. Jetzt ein neuer seit kurzem. Er heißt 32. August. Was verbirgt sich denn hinter diesem witzigen Datum? Muss man gleich an Erich Kästner denken, ne?
Ja, genau, genau. Das ist im Grunde so ein Datum, das spielte eine besondere Rolle, weil der Erzähler Leo, ein Junge von 13 Jahren, er hat sich so ein bisschen verliebt in Lilia und möchte sie treffen und und wann wird er sich mit ihr verabreden und dann ist dieses Datum 32. August im Gespräch. Der Leo, der verbringt dann den Sommer bei seinen Großeltern. Die erlebt er dann von einer ganz anderen neuen Seite kennen. Der Großvater nimmt ihn mit, der ist Vertreter, so Handelsreisender, und mit dem zusammen fährt er da durch die Gegend und der bekommt so ganz neue Einsichten fürs Leben. Also ist so eine Art Coming of Age eines jungen Menschen, der da eben ganz, ganz neue Dinge erlebt. Ein Wohlfühlbuch mit einer gewissen Tiefe, finde ich.
Der Ausburg Verlag, der bringt diesen 32. August heraus, den neuen Roman von Mischa Kobmann, der jetzt in Hamburg lebt, aber demnächst bei Ihnen liest, wie ich gehört
ja,
habe.
Ja, genau. Der kommt nämlich am kommenden Montag zu uns in die Buchhandlung und wir sind schon ganz aufgeregt und freuen uns sehr. ist ja auch ein alter Bekannter hier in der Buchhandlung. Und der hat also hier einige Fans in der Stadt und da gehören wir natürlich auch dazu. Und das ist immer ein ganz tolles Erlebnis. Also am Montagabend, 19 Uhr hier bei uns bei Sternkopf und Hübel, wird er da sein.
Und alles klar. Und dann grüßen Sie ihn auch von uns und erzählen Sie ihm, dass Sie ihn sozusagen bei uns vorgestellt haben. Okay?
Ja, das sind Sie auf jeden Fall. Danke Ihnen.
Also, danke Ihnen für auch diesen Tipp. Stefan Jakobik von der Buchhandlung Sternkopf und Hübel in Celle. Alles Gute Ihnen. Auf bald.
Danke, Herr Scholl. Auf bald.